Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Jan Taube von Stage.
ImmoSmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf ImmoSmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
Ihr habt ja auch über 50 Mitarbeiter. Ist da werden ja wahrscheinlich einige aus dem Sport auch dabei sein. Kann ich dich ja so quasi mal als Geschäftsführer fragen, ohne dass du da auf Einzelne eingehst, aber würdest du sagen, dass das schon Vorteile hat, Leute aus dem Sport zu holen, die vielleicht wissen, dass man sich durchsetzen muss, nicht aufgeben muss? Oder auch da, wie bei deinem Co-Founder, ist das eigentlich unrelevant sozusagen? Was hast du da für Erfahrungen gemacht in der Mitarbeitergewinnung? Weil viele Unternehmen suchen ja gute Mitarbeiter und ich muss sagen, ich habe auch so ein, zwei mit Sporthintergrund und was man halt bei denen schon merkt, ist so dieses Thema, je nachdem, wie erfolgreich die auch im Sport waren, aber wenn die da auch was erreicht haben, merkt man schon so, okay, die wollen Gas geben. Und beim Sport sieht man es halt aus meiner Sicht. Wenn jemand dann beruflich Gas gibt, siehst du es auch, aber siehst du natürlich erst dann, wenn er arbeitet. So. Oder und das Pendant ist ja jemand, der vielleicht beste Noten schreibt, aber das hat jetzt nicht unbedingt immer was damit zu tun, ob der dann auch einen Beruf Gas gibt. Das ist so meine Erfahrung. Weil wie siehst du das? Würde ich mich mal interessieren, wie deine Wahrnehmung ist, weil ja, ihr werdet ja wahrscheinlich einige aus dem Sport auch haben, würde ich jetzt mal schätzen. Also.
Vielleicht eins vorweg, ich glaube, dass Sportler, insbesondere Leute, die wirklich gut waren, viel zu wenig Chancen in Unternehmen kriegen. Weil ein Hiring-Prozess, ein Recruitment, ist quasi im Großteil aller Firmen Standard F. Wie viel Auslandserfahrung, wie viel Praktika, wie viel Berufserfahrung, wie viel Sprachen spricht diese Person. Von jemand, der Profisportler war, der wird nicht so viele Praktika haben, der wird auch noch nicht so viele Sprachen sprechen. Und der wird auch noch nicht so viele Erfahrungen haben. Das heißt, du fällst halt total schnell aus irgendeinem Raster, ohne dass du mit irgendeinem gesprochen hast. Du bekommst gar nicht die Gelegenheit, mit jemandem zu sprechen, sondern die Computermaske, Checkbox nicht getickt, wird gar nicht weitergeleitet. Also ich glaube, dass das grundsätzlich ein Problem ist, wenn es um Hiring geht. Mhm. Wir persönlich, was ist unsere Erfahrung, was ist meine Erfahrung? Wir haben Sportler angestellt, wir haben eine Kollegin, die spielt in der ersten Basketball-Bundesliga. Wir haben eine Kollegin, die hat in der ersten Frauen-Bundesliga gespielt, oder sogar im DFB-Pokalfinale. Und wir haben natürlich einige Jungs, die spielen Oberliga-Fußball. Grundsätzlich haben wir sehr positive Erfahrungen mitgemacht. Ich möchte aber nicht sagen, dass das immer so ist, weil es gibt natürlich auch Ausreißer, wo es nicht gut war. Weil einfach keine Fokussierung auf die Arbeit, nur Sport im Kopf, Arbeitszeit genutzt, um zu recherchieren, was zum Sport passiert. Da war aber, ich glaube, das war gekoppelt mit, die Leute waren noch zu jung. Also die waren noch gar nicht so weit, überhaupt zu arbeiten. Und die wir haben, das sind, wenn ich jetzt auch so durchgehe, das sind Kollegen, die haben wir schon lange. Und im Startup ist es, also du hast hier eine gewisse Fluktuation im Startup. Das heißt, wenn sie lange da sind, sind sie auch gut.
Okay. Nochmal so Thema Sport, weil das gerade schon echt interessant ist. Jetzt bei dir, du hast ja gesagt, dir hat es auf jeden Fall geholfen. Du hast da durch diese Disziplin, Ausdauer und diese ganzen Geschichten gelernt. Was würdest du sagen, war so dass der größte Mehrwert durch den Sport? Also wenn du jetzt bei dir persönlich guckst, was würdest du sagen, was war so das, was am meisten dir geholfen hat? War das im Teamumgang, also Führung, war das die persönliche Leistungsbereitschaft oder ja, also dieser Wille, was würdest du sagen, war so das, was dir am meisten geholfen hat oder wo du am meisten mitgenommen hast?
Also alle Punkte, die du gesagt hast, sind natürlich relevant. Team, Führung, das sind ja Dinge, die du automatisch lernst. Ich glaube aber, um Profisportler in einer Sportart zu sein, musst du ja ganz viele Dinge machen, die dir vielleicht gar nicht so Spaß machen. Also ich sage dir mal ein Beispiel, um Eishockey-Profi zu werden, musst du total viel Zeit in einem Kraftraum verbringen. Gewichte heben. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Du weißt aber, du musst das machen, um dein Ziel zu erreichen. Also du musst Dinge machen, auf die du eigentlich gar nicht so Bock hast und die musst du mit totaler Konsequenz machen und die musst du jeden Tag machen, auch wenn das eigentlich ja gar nicht deine Leidenschaft ist. Deine Leidenschaft ist ja Eishockey und nicht Pumpen. Und ich glaube, im Unternehmer ist es ja auch so, es gibt Dinge, die machen mir Spaß. Also mein Background ist Vertrieb, ich mache total gern Vertriebsthemen. Es gibt Dinge, die machen mir nicht so Spaß. Die sind aber wichtig, die muss ich genauso machen. Und wenn du mich jetzt fragst, was habe ich mitgenommen, dann ist das, glaube ich, dieses Wissen, und die Disziplin. Du musst auch die Dinge machen, die mir persönlich nicht so liegen. Das ist wichtig, damit du das in der Firma vernünftig auf der Kette kriegst.
Okay, also schon so in die Schmerzzone rein.
Genau.
Sehr gut. Wenn du mal so zurückblickst, ihr seid ja sehr schnell jetzt doch sehr groß geworden. Vor allen Dingen, was krass ist, so überall irgendwie so unfassbar vernetzt. Also schon sehr, sehr schnell gewachsen, finde ich, wenn man sich das so anguckt. Vor allem in dem Bereich, der ja von außen eigentlich sehr gesättigt wirkt. So, ne? Also anscheinend ja doch nicht ist. Was würdest du sagen, was war wirklich entscheidend, um ganz schnell so Steps zu schaffen, also Prototypentwicklung oder den ersten großen Kunden ziehen? Und was war so wirklich, vielleicht wirklich wichtig, um langfristig jetzt schon diesen Erfolg zu generieren und auch in diese großen Themen reinzukommen?
Also wichtig war zu Beginn ja irgendwie Vertrauen zu schaffen, auch in den Investorenmarkt und den Gesellschafterkreis. Das, was man sich überlegt hat und mit der Hand geführt hat, das geht auch automatisch. Also eine Kamera zu bauen und dann wirklich eine KI zu haben und die erkennt ein Spielgeschehen und die schickt ein Signal auf irgendeine Videoplattform und das geht. Also das ist, was jetzt so total klar, wir produzieren 800 bis 1000 Spiele jedes Wochenende, klar geht das, ist ja am Anfang so, okay, geht das wirklich? Und das hört sich jetzt, wie gesagt, zurückblickend klein an, aber das war damals total wichtig, einfach, dass man diesen technischen Schritt hat. Und dann zu sagen, ey, das kann man verkaufen. Du fragtest vorhin schon, wer sind denn da Kunden? Wer kauft das denn? Also einfach, dass du jemanden findest, der sagt, ich will den Sport fördern, ich kaufe jetzt hier mal 50 Kameras für meine Region. Einer der ersten Kunden war die Sparkasse Dortmund, die sagte, das ist so geil, ich mache Sportförderung. Und jetzt kriege ich mal ein cooles digitales Produkt, was richtig Mehrwerte liefert für die Vereine. Da haben die was von. Und ich stehe gleichzeitig noch da, als die Sparkasse Dortmund digitalisiert mittels künstlicher Intelligenz fördert den Amateursport. Das ist doch mal eine geile Message.
Ne? Und, ja, dann kam der
Oberbürgermeister, genau, und dann kam der Oberbürgermeister von Dortmund dazu und sagte, ey, wir sind die digitalste Fußballstadt Deutschlands. Das ist ja so für eine... Also für uns, wir haben jemanden gefunden, einen Kunden, und für den ist das auch eine total sexy Sache. Das war ja ein Riesenschritt. Und dann das nächste war, Leute, dieser Markt ist nicht nur deutsch. Und wir als kleine Startup sind in der Lage, Konzerne zu gewinnen. Wir haben Ausschreibungen gewonnen bei der Swisscom für 200 Kamerasysteme in der Schweiz. Wir haben komplett alles an Sport in Luxemburg, was relevant ist. In Österreich ist unser Partner erst digital. Die haben innerhalb von 8 Monaten 150 Kameras da installiert. Also du bist in der Lage, als Startup auch so große B2B-Ausschreibungen. Die letzte Ausschreibung, in der wir drin waren, war von PwC geführt. Das ist so, wenn du ein Konzern bist, klar, machst. Aber so als Startup, oh Gott, du kriegst so ein Telefonbuch-Anforderungskatalog, was du durchgehen musst. Und, langer Sales-Cycle, aber dass du halt in der Lage bist, solche Dinge zu bedienen und auch zu gewinnen. Das waren mit Sicherheit sehr elementare Schritte.
Und so das Thema, Entschuldigung, hier ist für die Aufnahme, der Dackel macht hier gerade Ärger im Büro, der ist hier dabei. So, Entschuldigung. Aber wenn du, hier siehst du ihn mal kurz, aber wenn du so mal überlegst, Internationalisierung, also ihr seid ja ein deutsches Unternehmen, ihr habt 50 Mitarbeiter, jetzt haben wir natürlich noch einen Riesenmarkt über auf der anderen Seite der Welt, einmal über den Deich rüber. Da seid ihr wahrscheinlich noch nicht vertreten. Wie sieht's da aus generell? War das Thema an sich ist ja, ich sag mal, da natürlich NFL, also Basketball, Hockey, Eishockey, Rugby, sage ich schon hier, weißt du, was ich meine?
Football.
Genau, Football.
Ja. Jetzt NFL kommt groß nach Deutschland. Genau. Also vielleicht so zum Einordnen, USA ist mit Abstand der größte Sportmarkt der Welt.
Ja, ja.
Komplett anders strukturiert als der deutsche oder der europäische Sportmarkt. Da ist weniger Clubs. Wenn du darauf kicken willst, Fußball spielen, kostet das richtig Geld. Viel über Schulen, viel über Unis strukturiert. Ich muss aber dazu sagen, der deutsche Markt ist der zweitgrößte Sportmarkt der Welt. Also wir haben das Glück, dass wir aus dem zweitgrößten Sportmarkt der Welt kommen. Wir kommen jetzt nicht aus einem kleinen Land, wo du sagst, oh, ist aber überschaubar, was man hier reißen kann, sondern wir sind hier schon in einem extrem relevanten Markt unterwegs. Und ich muss dazu sagen, die Wettbewerbsdichte in den USA ist extrem. Also ich würde sagen, es gibt so 5, 6 relevante Player weltweit, die in unserer Branche unterwegs sind. Davon sind 3-4 in den USA und die hauen sich da richtig die Köpfe ein mit extrem viel Marketing-Spendings. Und wir halten es für strategisch clever, unseren Heimatmarkt erstmal signifikant zu erschließen. Wir sind ja schon in Dach sehr, sehr groß mit 150 Kameras in Österreich, 200 Kameras in der Schweiz. Und dann europäisch zu wachsen. Und ganz ehrlich, da muss man mal gucken, wie sich der Markt weiter erschließt. Weil du brauchst ganz, ganz andere Mittel, wenn man jetzt sagen würde, okay, lass uns in die USA gehen.
Jetzt auch nochmal eine Frage. Also wenn man jetzt so Fußball gucken will, muss man das ja bei Sky machen oder bei hier DAZN oder wie das heißt. Also ich bin ja, nicht so
das tief. Machst du auf Stage.tv.
Genau, wollte ich gerade sagen, weil am Ende des Tages, ne, das ist ja auch alles, also man sieht es ja, früher haben wir irgendwie Fernsehen geguckt, also wir sind so ähnlicher Jahrgang, ich bin 87, du 84, ich glaube, wir sind beide mit Fernsehen groß geworden und das gibt es ja heute nicht mehr und ich muss auch ehrlich sagen, ich gucke kein Fernsehen mehr, also ich habe nicht immer mehr zu Hause einen Fernsehanschluss, also ich könnte gar kein Fernsehen gucken, ich bestimmt irgendwie, aber auf jeden Fall gucke ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das wird ja im Sport wahrscheinlich sich auch in diese Richtung stark entwickeln oder hat sich vielleicht sogar entwickelt, weil klar, ich denke vielleicht so der klassische Fußballgucker, der ist vielleicht auch noch irgendwie so um die 50 und der macht dann die ARD-Sportschau an und dann vielleicht auch nochmal irgendwie kauft sich ein Sky-Abo, aber auf der anderen Seite, meinst du nicht, was meinst du so? Könnte es sein, dass Stage so das neue Netflix wird sozusagen? Weil das gibt es ja eigentlich noch. Ich wüsste jetzt keine Plattform, wo alle Sportarten, wo du so durchstreamen kannst durch alle Kanäle, sondern im Prinzip musst du dann immer gesondert hier mal gucken, da mal gucken. Gibt ja verschiedene Streaming-Plattformen, aber so richtig so das Netflix sozusagen für Sport gibt's ja nicht. Jedenfalls wüsste ich es nicht. Oder es gibt's doch und ich kenn's nicht.
Nee, es gibt, also es ist jetzt vom Spitzensport gibt's ja ganz viele Player. Ne? Du hast jetzt Sky, DAZN genannt, Amazon, genau. Ne, die sich Champions League-Rechte gesichert haben. Ja. Du hast RTL, die immer mehr in Streaming reingehen. Du hast so S-Nation, das Startup von Springer und Seifert von der DFL, die groß in den Sport reingehen. Aber die beschäftigen sich ja alle immer mit den Top-Ligen. Also denen ist es wichtig, die erste Liga oder die Champions League von einer Sportart zu haben. Wir sind ja eher so die Heimat des Grassroots-Sports. Ne? Also da, wo du kickst, wo dein Bruder kickt, dein Kumpel, dein Sohn, deine Tochter. Und uns geht es darum, eben diese Heimat für diesen Bereich zu schaffen und nicht in den Spitzensport reinzugehen.
Okay. Aber siehst du dann auch, trotzdem nochmal so zu der Frage, dass sich die Richtung da komplett in Richtung Streaming entwickelt, ja, sozusagen?
Absolut. Okay. Ja, also Streaming ist, also das ist ja generell, also TV ist immer weiter abnehmend. Und selbst wenn Leute vorm TV hängen, gibt es ja diesen Second Screen
Trend. Genau.
Also, ja, ich gucke Fernsehen, habe parallel irgendwie Tablet, Laptop oder Handy oder alles drei offen und versorge mich quasi zu Informationen zu dem, was ich gerade gucke, noch parallel irgendwie im Internet. Und die Leute konsumieren ja Sport immer da, wo sie es wollen. Ne? Also jetzt ein Live-Spiel ist klar, brauchst du live. Aber so ein Highlight-Cut konsumierst du eben auch irgendwie 3 Stunden nach dem Spiel. Und das machst du, wann es dir gerade irgendwie passt. Und das kannst du halt im Internet viel besser als mit den linearen TV-Sender. Also dieser Trend, dass alles online verfügbar ist und nicht nur im linearen TV, ist auch im Sport ganz, ganz deutlich.
Hattet ihr eigentlich so eine Art Tipping Point, also irgendwie, wo ihr, keine Ahnung, einen Kunden bekommen habt und dann ging es auf einmal ab oder seid ihr wirklich durch diese Pressekonferenz dann, oder war das der Tipping Point, diese Pressekonferenz oder gab es sowas, so diesen Hockeystick, passt ja zu deiner Sportart, wo es dann so exponentielles Wachstum gab?
Das waren ein paar, es war jetzt nicht der eine, das war, was uns total geholfen hat, war eine Partnerschaft mit dem DFB, aber das ist dir so quasi ein Gütesiegel verleiht. Ja. Also immer wenn, also du musst dann 5 Jahre zurück, da war das mit dem Streaming noch nicht so selbstverständlich, wie es jetzt ist. Dann kommt oft die Frage bei Vereinen, von Kunden, darf man das denn überhaupt? Und wenn du sagst, ja, das ist natürlich so, wir machen das in Partnerschaft mit DFB und unser ganzer Content, der läuft in der Content-Partnerschaft auch auf fußball.de, das ist ja die Webseite von DFB, dann räumst du diese ganzen Einwände alle einmal weg damit. Das heißt, das hat uns sehr geboostet und hat natürlich auch für weitere Bekanntheit gesorgt. Dann aber auch so Themen wie ist denn da die Bildqualität? Ja, die Bildqualität ist gut genug, die nutzt RTL für ihre Produktion.
Ja, okay.
Also das hat natürlich auch total dazu beigetragen. Und der nächste Schritt sind halt sowas ja, und euer Coaching-Tool, taugt das irgendwie was oder hat das der ITler im Kämmerchen entwickelt? Nee, das hat der BVB mitentwickelt. Da brauchst du ja keine Sorgen machen.
Also große Namen helfen dann auch.
Ja, das ist halt einfach so. Große Namen und Kompetenz hilft natürlich enorm, wenn es in den Markt geht, wo du Dinge verkaufen willst. Also,
Jetzt bist du ja der Vertriebsmensch bei euch, kommst du aus dem Bereich. Was würdest du sagen, was bringt euch am meisten Kunden und am meisten Wachstum in dem Bereich, im Marketingvertrieb?
Gerade jetzt ist es einfach Bekanntheit. Also weil unser Produkt ist gut. Ne? Also wenn du mit Kunden redest, dann haben wir eine total gute Quote, zu, wie viele Abschlüsse wir generieren. Mhm. Aber es ist immer noch so, dass uns nicht genug Leute kennen. Also selbst wenn ich vorhin begeistert erzählt habe, ey, gab hier riesen Pressekonferenzen und dann waren so viele Anfragen, das wächst ja auch aus und es gibt so viele Themen. Also Bekanntheit ist eines der Hauptthemen. Wenn du die Gelegenheit hast, bei deiner relevanten Zielgruppe deine Messages zu platzieren, dann hat das sofortigen Vertriebserfolg. Also ich kann, wir hatten letztens einen TV-Beitrag bei NTV, für uns sensationell. Also messbar, kannst du super messen, bringt etwas. Also geht es bei uns darum, wie bei ganz vielen Startups, wie kriegst du Kontakte?
Aber so Performance-Marketing, also dass ihr wirklich so Google- und Facebook-Werbung zuschaltet, macht ihr das auch? Oder ist es wirklich, also wenn du jetzt so mal überlegst, so von 10 Kunden, die kommen, würdest du sagen, nützt dir das oder ist es eher Empfehlung? Also wie würdest du das so einschätzen?
Haben wir mit experimentiert. Damit kannst du auch super Leads generieren. Die Conversion ist aber noch überschaubar mit Facebook-Ads und Google-Ads. Wo am meisten Kameras drüber kommen, sind über große Deals. Ne? Also so à la Sparkasse Dortmund. Also von Förderern des Sports. Von regionalen Firmen, die sagen, geil, ich kann meine Messages bei euch kommunizieren und ich tue dem Sport was Gutes. Mhm. Die nehmen große Pakete ab. Und da sprechen wir mit. Da gibt es Prozesse, die gehen total schnell, weil quasi eine befreundete Firma gesagt hat, ey, wir machen das hier bei uns, mach das doch auch mal. Und es gibt eben Vertriebszyklen, die dauern extrem lange. Dafür hängen dann da hängen dann mehrere tausend Kameras in dieser Pipeline an diesen einen Kunden fest. Das heißt, das ist ein bisschen Klumpenrisiko, ob etwas passiert oder nicht passiert. Aber das ist eben aussichtsreich.
Cool. Ich würde gerne, wir sind fast am Ende, ich würde gerne trotzdem nochmal zwei Fragen, eigentlich drei, aber zwei auf jeden Fall nochmal stellen, weil die interessieren mich bei deinem Werdegang so. Was war die schlechteste Entscheidung, seitdem du dich selbstständig gemacht hast als Unternehmer? Und was war die beste? Und bei der schlechtesten, was hast du daraus gelernt? Und bei der besten, was ist dadurch passiert?
Boah, das sind nur schwere Fragen.
sind die letzten Fragen. Gleich, wir haben es gleich.
Die schlechteste Entscheidung. Es gibt eine, die kann ich aber nicht öffentlich sagen. Weil da hängt ein Kunde hinter. Ja. Das wäre ein bisschen blöde. Aber es gibt ja, also du triffst ja, oder ich treffe ja pausenlos auch falsche Entscheidungen, weil Dinge, die bei uns passieren, laufen ja unter Hochdruck, unter ganz, ganz vielen Sachen. Ja. Viele Sachen kannst du dich nicht richtig mit beschäftigen oder schätzt es halt einfach falsch ein. Wir haben gerade Büroräumlichkeiten gemietet, da kann ich dir sagen, die sehen total sexy aus. Jetzt sind sie mal da drin, Klimaanlage funktioniert nicht vernünftig. Mhm. Das heißt, ein Großteil unserer Belegschaft wird mich wahrscheinlich am liebsten lynchen wollen, weil die saßen da bei 29 Grad. War auf jeden Fall eine schlechte Entscheidung, dieses Büro so schnell zu mieten. Hat Impact auf viele Leute gehabt. War eine schlechte Entscheidung, das zu machen. Hätten wir vorher besser machen müssen. War das jetzt die schlechteste Entscheidung ever? Nee, wahrscheinlich auch nicht. Aber eben ein Beispiel, wo du sagst, okay, hab schlecht gemacht. Besonders gute Entscheidungen. Naja, man lebt ja viel auch in so in Gefühlswelt zu, ich habe jetzt eine geile Idee, das konvertiert hoffentlich in 6 Monaten. Weiß man aber auch erst in 6 Monaten, ob das wirklich richtig gut geklappt hat. Eine Sache, die ich vielleicht mitgeben kann als gute Entscheidung, wir waren einmal sehr breit aufgestellt. Also wir haben versucht, du kriegst Anfragen, du sagst, oh geil, das ist ein Revenue dahinter. Du willst viele Dinge machen, möglich machen. Du willst, dass das nach vorne geht, du willst mehr Umsatz. Und irgendwann lernst du, oder ich habe gelernt, das ist total zeitintensiv. Das geht nicht alles parallel. Wir haben die Struktur nicht alles parallel. Mhm. Also eine der guten Entscheidungen war zu sagen, pass mal auf, wir müssen auch mal Nein sagen. Wir müssen uns voll fokussieren. Ne, wir müssen uns fokussieren. Ein Beispiel vorhin war ja, macht ihr auch Dinge außerhalb des Sports? Mhm. Ja, haben wir so ein bisschen gemacht. Um das richtig zu machen, brauchst du volle Energie. Wir müssen uns auf den Sport konzentrieren. Wir müssen diese eine Sache machen, dafür richtig gut. Deshalb glaube ich, das war eine sehr wichtige Entscheidung, einfach dieser Fokus, weil du Dinge, die ich ja mit meinem Geschäftsführerkollegen Marvin zusammen entscheide, richtet ja die ganze Firma so aus. Ne? Wenn du das vorgibst, das muss so gemacht werden, dann machen die Leute das. Und es ist halt wichtig, dass du das streamlinest und fokussierst.
Okay. Letzte Frage. Du hast dich aus dem Sport selbstständig gemacht, beziehungsweise nebenbei dann nach der Vertriebsfunktion. Was würdest du Menschen mitgeben, wenn die auch drüber nachdenken und sagen, hey, so cooler Podcast und ich habe auch irgendwie Bock, was selber zu unternehmen. Was würdest du denen mitgeben auf dem Weg?
Dass sie sich vorher extrem gut informieren, was man alles machen muss. Also wir haben so viele Fehler bei Gründung gemacht. Welchen Standort nimmt man? Standort ist total relevant, weil du Fördermittel kriegen kannst, wenn du irgendwie in sozial schwache oder wirtschaftlich schwache Standorte gehst. Überleg dir, was kannst du für Fördermittel abgreifen, bevor du 25% deiner Firma abgibst, weil du dann nicht mehr als KMU-Unternehmen gibst. Überleg dir ganz, ganz, ganz genau, was braucht man wirklich für Skills bei Gründung? Also wo ist es so elementar wichtig, dass du jemanden im Gründerkreis hast, den du immer da hast, auch in 10 Jahren, weil du sagst, das, was der macht, ist so total wichtig für dich. Oder zu sagen, nee, ich gründe immer einen kleineren Kreis, muss aber gucken, dass ich mir Know-how mit dazu nehme. Also informier dich, mach dich schlau und sag nicht einfach aus einer Romantik heraus, ich gründe jetzt mal eine Firma, beschäftige dich mit Themen wie ein Gesellschaftervertrag. Hast du wahrscheinlich, hat man da vorher noch nie was mit zu tun gehabt in der Regel. Was muss da drin stehen? Mache ich den auf Englisch oder mache ich den auf Deutsch? Naja, wenn du stark wachsen willst und mit internationalen Investoren sprichst, werden dich doof angucken, wenn du da mit dem deutschen Pamphlet hinkommst. Also das sind so viele Kleinigkeiten. Also wirklich durchdenk das richtig und verlieb dich nicht nur in deine Produktidee, überleg, wie Vertrieb funktioniert und was alles mit dazugehört. Auch wenn das Dinge sind, die eigentlich nicht sexy sind, weil du dein Produkt total gut findest, sondern überleg wirklich, was du noch alles machen musst.
Okay, cool. Mega. Jan, das ist echt eine geile Story. Ich bin echt gespannt, was da passiert in den nächsten Jahren, weil ich finde das mega. Also ich finde, das war ein ziemlich cooles Interview, hat richtig Spaß gemacht und ja, bin echt mega gespannt. Dortmund ist ja gerade eingestiegen, ist ja super heiß, gerade seit ein paar Monaten und mal gucken, vielleicht ist ja dann irgendwann noch das ein oder andere bekannte Unternehmen dabei oder dann irgendwann mal, keine Ahnung, die Lakers aus L.A. oder was weiß ich nicht. Wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Und dann machen wir mal einen zweiten Podcast irgendwo und ich bin gespannt. Auf jeden Fall werden wir es weiter beobachten und ja, vielen Dank für deine Zeit. War auf jeden Fall ein mega cooles Interview und ja, ich freue mich zu sehen, was da so passiert bei euch.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, dass ich bei dir sein durfte.
In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Das war Teil Nummer 3 und damit ist das Interview zu Ende. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit dabei seid. Nächste Woche mit einer Unternehmerin aus Hamburg. In dem Sinne, bis dann. Ciao, ciao.